Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr steht an und für viele von uns bedeutet das, dass wir das Thema Training, Ernährung und den Fettverlust vor allem wieder oder das erste Mal richtig ernst nehmen wollen. In dieser Podcast-Episode möchte ich mit dir deshalb die vier größten Ernährungsfehler diskutieren, die die meisten Menschen davon abhalten, jemals ihren körperlichen Durchbruch zu erzielen und die einfach dafür sorgen, dass du dir die Haare ausreißt und dich fragst, warum läuft es bei all den anderen eigentlich so gut und ausgerechnet bei mir nicht? Vermeide diese vier Fehler, mach es besser und lerne quasi aus den gescheiterten 95% der Menschen, die es leider niemals schaffen, ihren körperlichen Durchbruch zu erreichen, und mach es besser. Wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad, zurück mit einer neuen Podcast-Episode, zurück mit einer neuen Folge beim No Bullshit Body. Und ganz am Anfang vielleicht ein ganz kleiner Gedanke, beziehungsweise mehr oder weniger würde ich in den Dialog gerne mit dir gehen und dich fragen, vielleicht kannst du mir diese Frage auf Instagram beantworten. Ich finde, der Name für diesen Podcast ist einfach vollkommen überholt. Den Namen, den habe ich mir irgendwann 2017 ausgedacht, lange bevor es die Fitnessfibel gab, bevor es die Fitnessfibel Athleten gab. Und irgendwie fühle ich mich nicht mehr ganz so wohl mit dem Namen. Ich weiß nicht, ob ich den Podcast einfach umbenennen kann, ob ich das Cover einfach ändern kann. Aber das ist eine Sache oder ist ein Gedanke, mit dem ich eigentlich schon seit über einem Jahr spiele. Und jetzt ist ja der Jahreswechsel quasi vor unserer Nase. Und ich überlege, den Podcast umzubenennen. Entweder in zum Beispiel den Fitnessfieberathleten-Podcast oder den Fettverlustfieber-Podcast. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit einem schöneren Bild, wo vielleicht ich auch zu sehen bin. Vielleicht kannst du es mich ja mal wissen lassen, ob du irgendwelche emotionalen, jetzt nach 4 Jahren Podcast sozusagen und über 200 Folgen, ob du emotional zu sehr geklammert bist an dem bisherigen Namen, ob der sinnig ist oder ob es vielleicht nicht schöner wäre, wenn das Ganze ein bisschen einheitlicher wäre. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe noch ein paar Tage, die ich mit diesem Gedanken ringen kann. Lass es mich gerne wissen, zum Beispiel in einer Instagram-Direktnachricht oder bei Facebook in der FFA-Gruppe. Mit einem Post, dann sehe ich das auf jeden Fall auch. Deine Meinung wäre hier auf jeden Fall gefragt. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten. Ich hoffe, du konntest die Zeit genießen. Ich habe mich verhältnismäßig ziemlich doll vollgefuttert. Wir haben viel leckeren Cheesecake gemacht, den ich mit meiner Familie teilen durfte. Und es war eine ganz wunderbare Zeit. Ich freue mich jetzt aber auch, dass die Zeit wieder vorbei ist und dass es jetzt wieder voll losgeht. Ich war außerdem ein bisschen angeschlagen. Diese Woche geht das Training aber wieder richtig voran. Und von daher erscheint jetzt auch in diesem Sinne wieder eine neue Podcast-Episode. Und nicht nur steht jetzt die nächste 90-Tages-Challenge an, sondern der 1.1. bringt ja auch für sehr viele Menschen immer viel Veränderung mit sich. Besonders bei den Themen Ernährung und Fitness. Aus diesem Grund möchte ich jetzt diese Chance nutzen und nicht groß über Neujahresvorsätze sprechen. Das sind ja all die Dinge, die wir auch zwischendurch immer wieder klären. Sondern ich möchte ein kleines Resümee für dich, oder ich habe ein kleines Resümee für dich vorbereitet, aus den Fehlern, die ich immer wieder sehe als Coach in der FFA-Gruppe, aber vor allem auch in der 90-Tages-Challenge-Gruppe. Also, wo ich ja quasi live dabei bin, wenn Menschen versuchen, sich zu transformieren, wenn sie versuchen, die Wissenschaft in ihr eigenes Leben zu implementieren. Und hier passieren mehr oder minder immer dieselben Fehler, die immer zur selben Frustration führen, beziehungsweise zur Aufgabe, oder dass am Ende zum Beispiel von einer Zeitperiode von 90 Tagen jemand mit erhobener Hand als Sieger dasteht und sagt, das war extrem geil, ich habe super viel über mich gelernt und ich habe mich wirklich transformiert. Oder aber im Gegensatz zu anderen Leuten, die super frustriert sind, das Handtuch geschmissen haben und sagen, das funktioniert alles nicht. Und natürlich bin ich immer, also nicht immer, aber ich bin sehr erstaunt, oder ich versuche das, wie soll ich sagen, den X-Faktor auch immer noch herauszufinden, den 100%igen X-Faktor, wenn man zwei Menschen ein und dasselbe System gibt oder ein und dieselben Rahmenbedingungen, ein und dieselben Formeln, warum ein Mensch damit so fantastische Fortschritte erreicht, aussieht wie ein Fitnessmodel und begeistert ist und das für den Rest seines Lebens oder ihres Lebens umsetzen möchte, während eine zweite Person nicht annähernd dieselben Resultate erzielt und frustriert das System beschimpft und sagt, das funktioniert alles nicht, ich mache jetzt doch wieder was Neues. ich mache eine Low Carb oder eine Keto-Diät. Aus diesem Grund möchte ich jetzt hier die vier größten Fehler zusammenfassen und besonders Punkt Nummer 3 liegt mir dabei sehr am Herzen. Bevor wir zu Fehler Nummer 1 kommen, ganz kurz Werbung in eigener Sache, denn es steht eine Neujahresaktion bei Quantum Leap Fitness an und wir lassen uns nochmal hinreißen, besonders jetzt zum neuen Jahr oder durch das neue Jahr, 20% für einen ganz kurzen Zeitraum auf unser gesamtes Sortiment zu geben. Das Ganze ist live ab diesem Samstag, sprich ab dem 30.12. auf www.quantumliebfitness.de. Und was besonders ist, dass auch unsere großen Vorteilspakete, wir haben neue große Vorteilspakete, zum Beispiel beim Fundamentum, beim Poseidon, beim Rock Solid, die sind auch schon ganz gut rabattiert, weil man einfach diesen Mengenrabatt mitnimmt. Und bisher waren diverse Reduzierungen nie gültig auf die Vorteilspakete. Jetzt, dieses Wochenende, ist das aber der Fall und so kannst du zum Beispiel auf die großen Vorteilspakete Fundamentum 40% sparen, aufs Poseidon 35%. Nach der Neujahrsaktion müssen wir die Preise leider anpassen. Beim Poseidon, hier sind einfach die Rohstoffe teurer geworden und wir können den aktuell niedrigen Preis so leider nicht mehr halten. Also nutzt gerne die Chance, denn noch ist die alte Ware da, rabattiert und reduziert dir zu sichern und dann wünsche ich dir viel Spaß ab diesem Samstag auf www.quantumliebfitness.de. Ab dem 01.01. beginnt dann auch die neue 90-Tages-Challenge und damit sind wir beim Punkt Nummer 1 angekommen. Und das ist der größte Fehler bzw. eines der Dinge, die einfach dafür sorgen, dass die Menschen niemals anfangen. Und das ist es, dass wir uns in den Details verlieren. Und ich kenne das nur zu gut. Ich erinnere mich zurück an meine ersten Jahre im Fitness, im Kraftsport, damals in Berlin-Marzahn im McFit. Und ich habe YouTube-Videos gesuchtet, ich habe Bücher gelesen und ich wollte die perfekte Makronährstoffverteilung herausfinden. Und auch wenn es durchaus eine gute, intelligente Makronährstoffverteilung gibt, ist ausgerechnet diese Makronährstoffverteilung, die perfekte Makronährstoffverteilung, dafür verantwortlich, dass die meisten Menschen sich in einer absoluten Prokrastination wiederfinden, niemals beginnen, niemals ihren ersten eigenen schlechten Ernährungsplan gestalten und so niemals echte Fortschritte erzielen. Einfach, weil sie auf den perfekten Moment warten, weil sie glauben, sie hätten noch nicht genügend Informationen, weil sie denken, sie hätten nicht genügend Zeit dafür. Und während einer dieser Punkte schon genug ist, dass man quasi ins Straucheln kommt, sind all diese Punkte zusammen der Todesstoß der eigenen Ernährung und die dafür sorgen, dass man einfach niemals anfängt. Die Makronährstoffverteilung, worüber spreche ich jetzt also genau? Also die genaue prozentuale Verteilung unter dem Dache der Energie- bzw. Kalorienbilanz, also die Aufteilung von Protein, Kohlenhydraten und Fetten. Und ich war mir so sicher, dass es diese eine magische Verteilung gibt, bis aufs Gramm genau, die dann dafür sorgen wird, dass die Dinge auf einmal klack machen und ich quasi die größten Resultate meines Lebens erziele. Was in der Realität passiert ist, dass man sich daran die Zähne ausbeißt, dass man sich daran misst, dass hier ein Alles-oder-Nichts-Denken auftritt und man zum Beispiel dann auch über sich enttäuscht und über sich frustriert ist, wenn man nicht eine punktgenaue Landung am Ende des Tages hingelegt hat und dass man dann eher wieder zu Fressattacken neigt, weil man so enttäuscht ist, dass man irgendwie Frustessen hat und solche ganzen Sachen. Die Realität ist, und das zeigen auch schöne neue Studien, die zum Beispiel diverse Diätmethoden miteinander verglichen haben, dass es zum Fettverlieren und eigentlich auch fast zum Muskelaufbau keine Rolle spielt, wie genau die Makronährstoffverteilung ist, unter der Rahmenbedingung, dass wir die Kalorienzufuhr im Check haben und die Proteinzufuhr im Griff haben. Wenn es dann um die Verteilung von Kohlenhydraten zu Fetten geht, sind die Auswirkungen so minimal, dass es sich im Grunde nicht darüber lohnt, ernsthaft darüber nachzudenken. Und dies ist einer der Punkte oder einer der Themen, in denen ich in den letzten Jahren meine Meinung sehr stark geändert habe. Einfach weil ich an meinem eigenen Leben und an den tausenden Leben der Athleten und natürlich auch dann schlussendlich der wissenschaftlichen Literatur feststellen musste, wie gering einfach diese Auswirkungen sind, während gleichzeitig der Input, der Aufwand in keinem Verhältnis dazu steht. Sicherlich. Es ist nicht zu 100% egal, wie wir unsere Verteilung gestalten von Kohlenhydraten zu Fetten. Und wir brauchen ja ein gewisses Mindestmaß an beiden dieser Makronährstoffe. Wir brauchen Fette für die Hormonbildung, für den Zellschutz etc. pp. Und hier gibt es ein gewisses Mindestmaß, das nicht unterschritten werden sollte. Wir reden hier von roundabout 0,5 Gramm Fett je Kilogramm Körpergewicht, das nicht unterschritten werden sollte. Ich wiege jetzt ungefähr 85 Kilo, das heißt, wir reden hier von ungefähr 42,5 Gramm, die ich in meinem persönlichen Falle nicht unterschreiten sollte, besonders nicht im Kaloriendefizit. Und es wäre durchaus eine fatale Idee, zu sagen, ich bin im Kaloriendefizit und esse jetzt nur noch 15 Gramm Fett am Tag. Also ich mache brutales, arges Low-Fat. Das ist ein hormoneller Selbstmord in Anführungsstrichen und wird einem zu einem absoluten Desaster führen, gesundheitlich. Also das sollte vermieden werden. Das ist nicht, das braucht aktiven Aufwand, wenn man sich so niedrig bei der Fettzufuhr bewegen möchte. Dennoch ist das im Grunde fast in Anführungsstrichen der einzige Hinweis, den es zu berücksichtigen gibt, wenn es um die Verteilung von Kohlenhydraten zu Fetten geht. Wir brauchen ebenso ein gewisses Mindestmaß an Kohlenhydraten, damit wir besser performen können und natürlich auch unsere Gelüste in der Ernährung ausleben können und nicht einfach immer nur stumpf, nur Low Carb machen oder nur Keto machen, sondern vielleicht auch die Dinge essen, die uns einfach lecker schmecken, die wir gerne essen. Und hier fallen halt in der Regel häufig die leckeren Kohlenhydrate darunter. Das gleiche gilt dann im Umkehrschluss auch für den perfekten Ernährungsplan. Und das ist der Punkt, bei dem sich die allermeisten 90-Tages-Challenger ganz am Anfang regelrecht aufhängen. Der perfekte Ernährungsplan. Ich muss den einen idealen, perfekten, gesündesten, nach neuester Wissenschaft optimiertesten, zu 100% individualisiertesten Ernährungsplan haben, sonst kann ich nicht anfangen. Und das ist so, es ist nicht nur schade, sondern es ist wirklich fatal, weil so viele Menschen in der realen Welt, in der Praxis, das Thema der Ernährung und des Fettverlustes so von Wochenende zu Wochenende zu Wochenende immer weiter aufschieben, unter dem Vorwand, es jetzt perfekt machen zu wollen. Und ich habe das in der Vergangenheit schon gesagt, Perfektionismus ist der niedrigste Standard der Welt, einfach weil er nicht erreicht werden kann. Und es gibt in der Ernährung und Fitness nicht sowas wie den einen perfekten Ernährungsplan. Es gibt nicht mal den einen perfekten Ernährungsplan für dich. Das ist ein stetig wandelnder Prozess. Und natürlich, ich verstehe ganz genau, wo dieser Gedanke herkommt, wenn ich schon mir die Mühe mache und weniger esse und einkaufen gehe und alles strukturiere, dann möchte ich es ja auch perfekt machen. Die Krux an der Sache ist, dass es A, ein Mythos ist, dass es diesen perfekten Ernährungsplan gibt und B, dass wenn wir uns auf dieses Niveau herablassen, ein guter Ernährungsplan nur über die Quantität des Tuns entsteht. Also je öfter wir uns damit beschäftigen, je besser wird unser Ernährungsplan sein. Hier gibt es eine schöne Metapher, die wir auch im Team intern immer wieder besprechen, wenn wir bestimmte Dinge tun, zum Beispiel mit der 90-Tages-Challenge oder anderen Dingen, oder die ich mir auch immer sage, wenn es darum geht, dass ich mich eben nicht in der Prokrastination verliere, weil ich es perfekt machen möchte. Das ist die Töpfergeschichte. Und zwar gab es mal irgendwann eine Töpferausbildung, eine Studie, keine Ahnung, und man hat einfach zwei Probandengruppen oder zwei Lehrlingegruppen gehabt mit einer einfachen Aufgabe. Gruppe 1 hatte 30 Tage lang Zeit, den perfekten Topf hinzubekommen. Also hat 30 Tage lang Zeit gehabt, an einem Projekt zu arbeiten. Während die zweite Gruppe jeden Tag ein Projekt, also ein Topf in sich abschließen musste und am Ende wurde nur der letzte Topf bewertet auf die Qualität. Wer war in der Lage, die schöneren, besseren, höher qualitativeren Töpfe zu erstellen? Die zweite Gruppe. Und wir sehen hier im realen Leben, ist es die Quantität, die Wiederholungen des Tuns, die es uns überhaupt erlauben, über unseren eigenen Horizont zu springen, besser zu werden, unsere Fehler zu erkennen und aus unserer Vergangenheit zu lernen. Und wer glaubt, dass man gedanklich den einen perfekten Ernährungsplan gestalten und erstellen kann, indem man das Ganze nur gedanklich durchdenkt, was unter bestimmten Szenarien, Bedingungen immer die beste Option wäre, der wird auf der Stelle treten. Und das echte Leben läuft halt anders. Aus diesem Grund bringt es nichts, sich in diesen Details zu verlieren, sei es die perfekte Makronährstoffverteilung, noch der hochspezialisierte eigene Ernährungsplan. Das bringt wenig außer viel Zeitverlust. Was du stattdessen tun solltest, ist es dir zu erlauben, einen ersten, sehr schlechten Ernährungsplan aufzustellen. Und ich sage immer wieder spaßig halber, und sei es nur, dass du, ich weiß es nicht, 1,5 Kilogramm Haferflocken am Tag isst. Haferflocken haben tatsächlich keine Makronährstoffverteilung, beziehungsweise ähnliche Lebensmittel wie Haferflocken. Und natürlich ist das keine gute, ausgewogene Ernährung. Aber es nimmt dir zumindest, wenn das die unterste Hürde ist, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich esse morgens 200 Gramm Haferflocken, mittags 200 Gramm Haferflocken und abends 400 Gramm Haferflocken. Dann habe ich so und so viel Kalorien, so und so viel Eiweiß, so und so viel Kohlenhydrate und so viel Fett zu mir genommen. Das ist natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden, jetzt kein wirklich guter Ernährungsplan und nichts, was ich irgendwem in der realen Welt tatsächlich empfehlen würde. Aber diese dreimal Haferflocken am Tag zu essen, sind dann eine Basis, auf der hingehend du Optimierungen beginnen kannst umzusetzen. Das ist okay, ein bisschen Obst zu meinen Haferflocken wäre hier nicht schlecht und vielleicht gebe ich auch ein bisschen Proteinpulver hinzu, damit ich auf genügend Eiweiß komme. Dann sieht es tatsächlich schon gar nicht so schlecht aus. Wenn du sagst, du hast morgens, mittags und abends, machst du die Haferflocken oder einen Porridge oder was auch immer mit ein paar Blaubeeren, ein bisschen Banane, vielleicht ein Apfel, ein bisschen Whey-Protein dazu, dann ist das auf einmal gar nicht so verkehrt. Ne? Wir nähern uns dem Ganzen. Und dann machst du das ein paar Tage und sagst du, naja, nur Haferflocken essen ist ja mir dann auch ein bisschen zu einseitig. Ich möchte dann doch noch dies und jenes essen oder aber vielleicht hier ein bisschen mehr Gemüse integrieren oder dies oder was auch immer. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und erlaub dir, mit nur 100% Haferflocken am Tag einzusteigen, damit du sagst, okay, das ist mein Anfang, ich gucke, was jetzt passiert und auf dieser Basis hin kann ich beginnen, Optimierung zu machen. Und bitte lass das, diese absolute Detailverliebtheit. Und dann muss ich hier noch 5 einzelne Chiasamen hinzufügen, dann muss ich auf den Gramm genau meine 37,598 Gramm Fett am Tag treffen und dies oder jenes. Es führt einfach nur zur Prokrastination und dass du nicht vorankommst und den Blick für das Wesentliche verlierst. Und das führt mich nämlich zu Punkt Nummer 2. Der Blick für das Wesentliche. Das ist der Fehler. Niemals ernsthaft Kalorien tracken, beziehungsweise niemals einen ernsthaften Blick über die Proteinzufuhr zu haben. Und natürlich weiß ein jeder von uns, auch an dieser Stelle, wenn man diesen Podcast auch nur eine halbe Minute gehört hat, mehr oder weniger, dass es auf die Kalorienzufuhr und die Proteinzufuhr ankommt. Dennoch beweist das echte Leben, dass die wenigsten Menschen diese beiden Punkte jemals ernsthaft in den Griff genommen haben. Besonders wenn es darum geht, Fett zu verlieren bzw. eine Body Composition oder Body Recomposition zu erreichen. Es sind immer noch grobe Abwägungen und man weiß zwar, man müsste ja mal ein bisschen mehr Protein essen, man müsste eine relativ gute Proteinzufuhr haben und ja, man müsste sich auch ungefähr in einer gewissen Range der Kalorienzufuhr bewegen. Dennoch passiert das im echten Leben nicht. Und ich schwöre dir, wenn du es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in deinem Leben getan hast, wird es deine fitnesstechnische Welt für immer verändern, wenn du einmal ernsthaft über einen Zeitraum zwischen 8 bis 12 Wochen deine Kalorienzufuhr trackst und dir einen Überblick erlaubst über dessen, was du tatsächlich isst und wie viele Kalorien du tatsächlich zu dir führst. Du wirst erstaunt und überrascht sein, wie viel du über die Ernährung dabei lernst, wie viel tieferes Grundverständnis du über einzelne Lebensmittel erfährst, aber auch, was mit dir und deinem Körper passiert, wenn du eben nicht dich in den tiefen Ungewissern oder in dem dichten Nebel der Kalorienunwissenheit bewegst, sondern tatsächlich schaffst, Klarheit in dein Leben und in deine Ernährung zu bringen und siehst, wie viele Kalorien du tatsächlich zu dir nimmst. Wir wissen hier aus der Praxis als auch aus der Theorie, dass die meisten Menschen sich katastrophal unterschätzen, wie viele Kalorien sie tatsächlich auf täglicher Basis zu sich nehmen. Davon gehe ich fest aus. Und wenn du einmal ernsthaft diese beiden Parameter in den Griff nimmst und Verantwortung dafür übernimmst, wirst du wahnsinnig viel über dich und die Ernährung lernen. Von daher fataler Fehler Nummer 2, dass man sich niemals mit der Kalorienbilanz auseinandersetzt, obwohl man weiß, wie wichtig es eigentlich ist. Und natürlich der Proteinzufuhr. Und das bringt uns jetzt zu meinem Punkt Nummer 3. Das ist der allergrößte Fehler, den die allermeisten Challenger machen. Das ist noch schlimmer, als sich in den Details des eigenen Ernährungsplanes zu verlieren. Und das ist der Gedanke, dass Kalorien zählen, Fett verlieren etc. pp. Bedeutet, so wenig Kalorien essen zu wollen oder zu müssen, wie nur irgend möglich. Und dass man zu früh mit den Kalorien nach unten geht und zu früh eine Kalorienreduzierung vornimmt. Das Problem ist anders. Ein echtes Kaloriendefizit über einen langen Zeitraum bricht jeden. Da kann man noch so stark sein, da kann man noch so mental fit sein, da kann man, ist ja eh eine Lüge, aber da kann man noch so sehr motiviert sein. Es ist eine Frage der Zeit, bis ein echtes Kaloriendefizit einen bricht. Einen jeden von uns. Und das Problem ist, dass wir getrieben sind von der eigenen Ungeduld und in dem Irrglaube, dass je weniger Kalorien wir essen, desto schneller würden wir unser Ziel erreichen und umso kürzer müsste ich leiden und das bekomme ich ja hin und deshalb steige ich einfach möglichst tief ein. Und das ist der größte Fehler von allen. Viele Menschen von uns können tatsächlich viel mehr Kalorien essen, als sie selbst immer glauben. Besonders, wenn man regelmäßig im Krafttraining ist und auf eine leicht erhöhte Alltagsbewegung achtet und regelmäßig schläft. Und tatsächlich ist es nicht notwendig, weder für die Ladies noch für die Herren, irgendwie 1200 Kalorien am Tag zu essen, 1400 Kalorien am Tag bei den Frauen und bei den Männern 2000 Kalorien, 2100 Kalorien, 2200 Kalorien. Das sind so richtige unterste Schmerzgrenzen, die im Grunde immer vermieden werden sollten. Denn das führt nicht nur dazu, dass wir ein viel höheres Risiko haben für Heißhunger und Binge-Eating-Attacken, dass wir grundsätzlich lethargisch ausgelaugt und übermüdet sind, dass wir an Muskelschwund leiden, dass unsere Trainingsleistungen einbrechen, dass wir jegliche Lust und Laune am Leben verlieren, dass wir Haarausfall bekommen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, weiter Muskeln aufzubauen und grundsätzlich nichts über uns und die Ernährung und Fitness gelernt haben. Und das alles entspringt aus dieser komischen Perversion, dass man schnell seine Ziele erreichen müsste, dass alles von heute auf morgen über Nacht gehen müsste. Du tust dir keinen Gefallen damit, wenn du zu niedrig einsteigst. Tatsächlich bin ich ein ganz großer Verfechter davon, eher zu hoch einzusteigen, damit man sich dann von oben langsam herunterarbeiten kann. Denn gehen wir mal in die echte Praxis. Was ist das Schlimmste? Also, der Gedanke ist ja folgender. Ich esse weniger Kalorien oder ich steige tiefer ein, als ich vielleicht glaube, dass es gut wäre, um zu 100% wirklich im Defizit zu sein. Das ist ja quasi die Sorge an der ganzen Geschichte. Wenn ich das alles schon mache, dann will ich ja auch wirklich im Kaloriendefizit zu sein. Das Problem ist nur, dass diese erglaubte Kalorienzufuhr so niedrig ist, dass halt all diese negativen Begleiterscheinungen von eben passieren. Jetzt gehen wir mal in die reale Welt. Was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn du dich quasi überschätzt und mehr Kalorien zu dir nimmst und dich nicht im Kaloriendefizit befindest? Also, hier kann ich mich als Coach einmal ein bisschen zurücklehnen bei der 90-Tages-Challenge, obwohl ich weiß, dass das fast die größte Hauptsorge ist. Wir wissen aus der Praxis, habe ich eben schon gesagt, wir alle essen grundsätzlich zu viel. Grundsätzlich ist unsere Kalorienzufuhr zu groß. Jetzt macht sich eine Person Gedanken über die Kalorienzufuhr und reguliert diese Kalorienzufuhr. Das heißt, wir sind nicht mehr katastrophal im Kalorienüberschuss, sondern irgendwo in einer halbwegs guten Range. Okay, da müsste man sich jetzt schon wirklich arg verschätzen, dass man tatsächlich sich mit einer reduzierten Kalorienzufuhr, in Anführungsstrichen, im Kalorienüberschuss befindet. Also Worst-Case-Szenario ist, dass man sich auf Erhaltungskalorienmenge befindet. Ne, wir sagen, okay, wir essen zwar weniger, wir erlauben uns aber mehr und sind somit im Grunde uns unsicher, ob wir wirklich im Defizit sind. Und in der realen Welt ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass wir auf Erhaltungskalorienzufuhr uns ernähren. Was auf Erhaltungskalorienzufuhr in Kombination mit einer erhöhten Proteinzufuhr und einer erhöhten Altersbewegung und vor allem dem progressiven Krafttraining passieren wird, ist eine schöne, langsamere, aber schöne Body Recomposition. Das heißt, Muskelaufbau und Fettverlust, während das Gewicht auf der Waage mit hoher Wahrscheinlichkeit stagnieren wird. Das heißt, das absolute Worst-Case-Szenario, was mit einer vielleicht zunächst höheren Kalorienzufuhr passieren kann, ist, dass du neue Muskelmasse aufbaust und gleichzeitig Fett verlierst. Du verlierst nicht so schnell Fett, wie du es eventuell verlieren könntest. Und das könnte über einen ganz langen Zeitraum eventuell etwas frustrierend in ganz kleinen Anführungsstrichen sein, dass es nicht ganz so schnell geht mit dem Fettverlust, aber du baust gleichzeitig neue Muskulatur auf und das ist das absolute Worst-Case-Szenario, wenn du dich zu Beginn einer Diät etwas bei der Kalorienzufuhr überschätzt. Das erlaubt dir dann allerdings in regelmäßigen Abständen, nach zum Beispiel 4 bis 5 Wochen die Kalorienzufuhr zu reduzieren und anzupassen, während du quasi von einem hohen Thron kommst, auf dem es dir verhältnismäßig gut geht, an dem du gut trainieren kannst, an dem du dich noch gut regenerieren und erholen kannst, an dem du gut schlafen kannst und auch noch mehr als genügend Kalorien hast, um dich voll und satt zu essen und gleichzeitig auch dich nicht nur von Gemüse ernähren musst, sondern auch ein bisschen Dinge essen kannst, die vielleicht nicht ganz so nährstoffreich dafür sehr, 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 sehr lecker sind. Dann kannst du ja immer noch langsame Reduzierungen vornehmen und wirst auf einmal feststellen, dass das absolut ausgereicht hat, dass du so oder so viel weniger Kalorien als früher isst und dass du tatsächlich Energie hast, über 90 Tage eine reduzierte Kalorienzufuhr aufrechtzuerhalten und so nicht nur viel Fett verloren hast, sondern tatsächlich auch neue Muskulatur aufgebaut hast. Dasselbe gilt dann auch in diesem gleichen Rahmen für die verfrühte Kalorienreduzierung. Und auch hier sehe ich viele Menschen, die getrieben sind aus Ungeduld, dass sie viel zu früh, viel zu aggressiv mit den Kalorien einfach wieder runtergehen. Dann stagniert einmal das Gewicht auf der Waage und schon muss man die Kalorienzufuhr um 200 Kalorien reduzieren. Das beschwört natürlich all diese katabolen Geister ebenso auf, die ich gerade schon aufgelistet habe, und ist genau das, entspricht dem genauen Gegenteil dessen, was man als eine intelligente, logische Diät und erfolgreiche Diät betiteln könnte. Das Gewicht auf der Waage wird Achterbahn fahren. Es geht hoch und runter, und selbst wenn du haargenau mehrere Tage hintereinander komplett dasselbe tust, dieselbe Zeit zu Bett gehst, gleich schläfst, die gleiche Altersbewegung hast, gleich trainierst, die gleiche Kalorienzufuhr hast, mal wird das Gewicht hochgehen, mal wird das Gewicht runtergehen. Es sind Wassereinlagerungen, beginnt sich durch Stressfaktoren, durch den Zyklus, all diese ganzen Geschichten sorgen einfach für Gewichtsschwankungen, die permanent auf täglicher Basis passieren werden. Aus diesem Grund ist es viel wichtiger, nicht nur auf das gleitende Gewicht zu achten und einen langfristigen Trend zu erkennen sozusagen, sondern vor allem sich an den Körperumfängen zu orientieren. Denn, wie eben schon beschrieben, wird man, und das sehen wir in der Praxis, werden sehr viele Menschen gleichzeitig neue Muskulatur aufbauen und Fett verlieren, also eine klassische Body Recomposition. Und das bedeutet in ganz vielen Fällen, dass sich auf der Waage rein gar nichts tun wird. Wenn man jetzt allerdings glaubt, dass das Ziel darin bestehen müsste, krampfhaft einfach nur leichter zu werden, dann wird man natürlich wieder die falschen Schlussfolgerungen ziehen, einfach mit den Kalorien wieder runtergehen und am Ende energielos das Handtuch schmeißen und sagen, ich hatte nicht genügend Willenskraft oder Disziplin oder das Thema Kalorienzählen ist überhaupt nichts für mich. Nein, man hat einfach nur komplett falsch gehandelt. Man hat seine eigenen Handlungen an den falschen Parametern bemessen und hat sich nicht intelligent während einer Fettverlustphase verhalten, beziehungsweise hat die falschen Rückschlüsse einfach in der Praxis gemacht. Und damit sind wir bei Punkt Nummer 4. Und wenn all das am Platz ist, ist es das Letzte, was alles einem versauen kann. Und das ist das krampfhafte Schwarz-Weiß-Denken. Das ist ein Thema, was ich schon vor kurzem angeschnitten habe, welches hier aber ich auf jeden Fall mit auflisten möchte. Und ich bewege mich ja, wir machen ja ein bisschen mehr Social Media mittlerweile. Und ich bekomme ja jetzt vor allem auch die Meinungen und Glaubenssätze der Menschen mit, die nicht mein Buch gelesen haben. Vorher habe ich mich immer nur auf sehr hohem Niveau unterhalten mit den Athleten, die wir gecoacht haben und die ein gewisses Grundverständnis haben. Aber es ist so schlimm, wie viele Menschen, und das ist wirklich so krass, wie doll das verbreitet ist, dieses brutalste, aggressive Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legen. Du darfst nicht dies essen, das ist ungesund, das macht Krebs. Und es gibt so viele Dogmen, geht das, also, und wie gesagt, ich kann die gar nicht alle aufziehen, diese ganzen Dogmen, weil es so unendlich viel ist. Der eine sagt, du wirst krank von Milch, die Milch macht die Knochen kaputt, Kohlenhydrate, Zucker, die Industrie, dies und jenes, und es neigt ja manchmal schon fast an Verschwörungstheorien, was alles krank und dick und übergewichtig machen soll und was krebsfördernd ist. Und vielleicht hier die schockierenden Neuigkeiten, es gab eine schöne Untersuchung, die ist natürlich auch ein bisschen mit ein bisschen Augenzwinkern zu interpretieren. dass jedes Lebensmittel in irgendeiner Verbindung mit Krebs steht. Also alles führt tatsächlich zu Krebs. Und tatsächlich kommt niemand von uns lebend aus dieser Nummer hier wieder raus. Du kannst dich noch so gut ernähren, du kannst noch so sehr verzichten, du wirst auch nicht lebendig aus dieser Nummer hier rauskommen. Natürlich, ich weiß, wo das herkommt und ich möchte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn ich meine das sehr ernst bei dem Thema und mir geht es auch um viel Gesundheit. Und natürlich geht es darum, vor allem viel Leben aus dem eigenen Leben herausholen zu können. Aber wir sehen sowohl in der Praxis als auch in der Literatur immer wieder, diejenigen, die ein krampfhaftes Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legen und sagen, dies oder jenes ist verboten, du darfst das oder das nicht essen, das macht dick, das ist ungesund und was auch immer, du kannst hier einsetzen, was auch immer du willst. McDonald's, Wasser, warmes Wasser, keine Ahnung, Obst, Kohlenhydrate, Süßmittel, was auch immer. Ne, jeder hat da so sein eigenes Ding, wo er glaubt, das ist jetzt aber wirklich schlimm. Das ist jetzt aber, das geht jetzt wirklich überhaupt gar nicht. Übertriebenes Schwarz-Weiß-Denken und das Aufrechterhalten dieser Dogmen führt zu schlechteren Fitnessresultaten und ist assoziiert mit einem höheren BMI, einem höheren Körperfettanteil, einer höheren Anzahl an Heißhunger- und Binge-Eating-Attacken und grundsätzlich rundum schlechteren Abnehmresultaten. Man möchte also meinen, dass es ethisch wertvoll ist, McDonald's zu verteufeln. Und ich natürlich nenne ich immer bewusst diese Dinge, um einen Kontrast zu setzen. Man möchte es verteufeln, Kuchen zu essen, Plätzchen zu essen, hier und da mal einen, auf dem Weihnachtsmarkt ein Gläschen Glühwein zu trinken oder was auch immer. Und dann hat man quasi diese moralische Überlegenheit und sagt, ich esse das nicht, weil das ist gesund und ich bin ein besserer Mensch deswegen. Da kommt das ja dann auch häufig her. Oder ich bin der morale Ritter, der dann wirklich die Ernährung, der es wirklich ernst meint. Und Disclaimer, Klammer auf, ich war da ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Und ich habe wirklich verachtend über Menschen oder verachtende Gedanken gehabt, wenn mal ein Mensch Eis gegessen hat oder Schokolade oder was auch immer. Das ist viele Jahre her. Das auch, ich war jung und dumm sozusagen und wusste es einfach nicht besser. Aber ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, diese komischen Gedanken zu haben. Was passiert ist, ich hatte permanente Heißhunger und Binge-Eating-Rückfälle. Ich war an einem Punkt, wo ich überhaupt keinen Fitness mehr machen wollte, weil ich immer so starke Rückfälle hatte. Ich bin mit meinem Körperfettanteil nie wirklich niedriger gekommen als eine gewisse Grenze und. Also das Paradoxe ist, dass auch ich in dem Moment, und ich kann mich sehr gut noch an diese Person erinnern, weil ich es ja gewesen bin, dass ich mich für moralisch besser gehalten habe, weil ich mich ja in Anführungsstrichen nur gesund ernähre, während ich gleichzeitig mittelmäßige Fitnessresultate erzielt habe. Heute sehe ich das Ganze so gelassen. Ich habe nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich dies oder jenes esse und ich genieße mein Leben mehr oder weniger an vollen Zügen, in den kontrollierten Rahmenbedingungen selbstverständlich und erziele viel bessere Fitnessresultate. Mein Körperfettanteil ist grundsätzlich viel niedriger als damals, egal ob in Diät oder wenn ich nicht diete sozusagen. Und das Schlimmste ist nicht nur, dass man viel schlechte Resultate hat, sondern das kennst du vielleicht auch, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dies oder jenes gegessen hat. Und immer wieder werde ich darauf angesprochen, ach Siad, wie kannst du denn das essen? Wie kannst du das essen? Musst du kein schlechtes Gewissen haben? Baut das neue Muskulatur auf? Ist das gut für den Fettverlust? Bla 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 bla. Und dann möchten ja andere Leute mir ein schlechtes Gewissen einreden. Und ich weiß, wie es ist, dieses schlechte Gewissen zu haben. Und du wirst auch wissen, wie es ist, dieses schlechte Gewissen zu haben. Wenn du dich mal danach sehnst, ein Stück Schokolade zu essen. Oder wenn du einfach sagst, ey, fuck it, ich will jetzt mal zu McDonald's gehen und einen Burger essen. Wir brauchen nicht darüber reden, dass das kein gutes Lebensmittel ist. Dass da Stoffe drin sind, die du nicht regelmäßig zu dir nehmen solltest. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber jetzt erstmal wirklich Butter bei die Fische. Wenn du zweimal im Jahr zu McDonald's gehst und dafür das ganze Jahr durchtrainierst, auf eine erhöhte Proteinzufuhr achtest, eine erhöhte Alltagsbewegung hast, früher ins Bett gehst und auch geschafft hast, grundsätzlich dich nährstoffreicher zu ernähren, sprich Ballaststoffe, Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente etc. pp. Und dann gehst du zwei, dreimal im Jahr zu McDonald's und das hat dir so richtig gut geschmeckt. Du sagst, ja, es ist schon ganz schön ranzig so. Bin mir schon dessen bewusst, dass es irgendwie ranzig ist, aber ganz ehrlich, es ist irgendwie auch schon geil. Es schmeckt überall gleich eklig geil. Und so zwei, dreimal im Jahr gebe ich mir das jetzt. Und danach geht's weiter. Und du hast kein schlechtes Gewissen danach. Dann bist du angekommen im Fitness. Und was glaubst du, jetzt mal andersrum, was wird das ernsthaft mit einem Menschen anstellen, der das tut? Nichts. Nichts. Nada. Aber das Paradoxe in der realen Welt ist, dass wenn man das so sehr verbietet, dass sich diese, was auch immer, setz hier gerne ein, was deinem Gelüsten entspricht sozusagen. Entschuldigung. Dass, wenn man das sich permanent über Jahre verbietet, dass man das so sehr aufbläst, dass das auf einmal eine so starke Anziehungskraft hat, dass man irgendwann rückfällig wird und sich richtig voll binscht damit. Und dann hat man wieder ein schlechtes Gewissen. Das schlechte Gewissen führt dann wieder zu einem absolut übertriebenen Clean Eating. Ja, ab jetzt nur noch Gemüse und Salat und wenig Kalorien und ich gehe jeden Tag joggen. Und dann macht man das wieder für ein paar Tage, dann fällt man wieder komplett kraftlos in sich zusammen. Dann hat man wieder diese Heißhungerattacke und man kommt so in diese absolut eklige Abwärtsspirale, getrieben von dem eigenen schlechten Gewissen. Und ich kann dir nur gratulieren oder ich wünsche mir für dich so rum, dass du eines Tages die Gelassenheit hast, alles zu essen, nicht irgendeine Stimme einschalten und sagst so, das ist jetzt schon arg ungesund für dich, jetzt bist du eigentlich übermorgen schon gleich tot, sondern sagst, das ist in Ordnung, das ist jetzt nicht das beste Essen für mich, aber es geht weiter. Und hier ist eigentlich der traurigste Fakt von allen. Ich gucke mir dann manchmal die Profile an der Menschen, die dann so negativ kommentieren und die dann meinen, sie wüssten ja alles besser und ich bin ja ein Lügner und ein Heuchler, weil ich diese wissenschaftlichen Ergebnisse vorstelle und sage, naja, mach mal halblang, so schlimm ist ja gar nicht, guck auf deine Kalorien, auf deine Protein, dann wird schon irgendwie alles gut werden und lass uns ein paar andere wissenschaftliche Parameter in dein Leben integrieren und dann lass uns auch die Kirche im Dorf halten sozusagen. Dass die Menschen auf anderen Lebensbereichen komplett versagen. Dass die rauchen dann, schaffen es nicht regelmäßig ins Training zu gehen, haben in der realen Welt viel öfter diese Heißhunger- und Binging-Attacken und essen viel weniger Gemüse und haben häufig katastrophale Schlafgewohnheiten. Und dann kommt so jemand und erlaubt es sich dann, hinzustellen, die moralische Überlegenheit zu personifizieren, zu sagen, ja, Milch ist jetzt aber krebserregend und wenn du einen Magerquark am Tag isst, dann bist du ein schlechter Mensch. Oder aber, wenn du einmal im Jahr auch nur in Erwägung ziehst, Pommes zu essen, dann bist du ein schlechter Mensch. Das hat mit Fitness und dem echten Leben überhaupt nichts zu tun. Es ist also sehr lustig und darüber kann ich mich noch ewig unterhalten, wie du schon merkst. Diese Diskrepanz zwischen Praxis oder die Diskrepanz zwischen vermeintlich noblen Handlungen und realen Resultaten im echten Leben. Hier ist eine riesengroße Schere dazwischen sozusagen. Und krampfhaftes Schwarz-Weiß-Denken, das Denken in Gut und Böse, in Gesund und Ungesund, ist fehl am Platz. Es vermischt sich alles miteinander und es wird niemanden krank machen, einmal zu McDonald's machen und es wird niemanden gesund machen, einmal einen Salat zu essen mit viel Nährstoffen zu sagen. Es ist das große Ganze, was zählt. Und Gesundheit ist ein komplexes Puzzlebild, was sich zusammensetzt aus der Hydration, also der Wasserzufuhr, der Makronährstoffverteilung, vor allem Kalorien und Protein, vor allem der Kalorienzufuhr, des Körperfettanteiles, wie hoch unsere Alltagsbewegung ist, wie viel wir schlafen, wie unsere Schlafqualität ist, ob wir regelmäßig im Krafttraining sind, der Anteil an Muskelmasse, der Anteil an Fettmasse und. Supplemente zählen auch noch dazu, wenn man bestimmte Mängel abdeckt, etc. pp. Und das ist sehr komplex und es ist ein Puzzle, was auf mehreren Ebenen ineinander greift. Und natürlich sollte es das Ziel sein, dass du möglichst viele Parameter in eine möglichst gesundheitsfördernde Ecke schaffst zu bringen und möglichst wenig davon tust, gesundheitsmindernde Dinge in der realen Welt umzusetzen. Pareto-Prinzip, wie in Ernährung, haben wir schon oft darüber gesprochen. 80% der Kalorien sollten aus möglichst unverarbeiteten, nährstoffreichen, vitaminreichen und ballaststoffreichen Lebensmitteln stammen. 20% können dann tatsächlich kompletter Junkfood sein. Wie Gummibärchen, wo nichts drin ist außer Kalorien. Und die schmecken auch verhältnismäßig gut und sind lecker. Ja, schmecken gut und sind lecker. Das sind zwei Hauptargumente, die einen denselben Punkt haben. Du weißt, was ich damit sagen möchte. Und das ist der größte, vierte fatale Fehler in der Ernährung. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, sich krampfhaft in den Details verlieren. Sowohl was den eigenen Ernährungsplan angeht, als auch was die magische Makronährstoffverteilung betrifft. Punkt Nummer zwei, niemals ernsthaft Kalorien- und Proteinzufuhr tracken, sondern immer nur gedanklich wissen, dass das wichtig ist, aber sich in der Praxis permanent davor drücken. Drittens, zu wenig Kalorien essen zu wollen, zu niedrig in die Fettverlustphase einzusteigen und zu früh innerhalb einer Fettverlustphase die Kalorienzufuhr zu reduzieren. Und Punkt Nummer 4, das krampfhafte Schwarz-Weiß-Denken, die Aufrechterhaltung von Dogmen, wie gute und schlechte Lebensmittel, gesunde und ungesunde Lebensmittel. Das gibt es so in der realen Welt nicht. Und wenn du mehr darüber wissen willst, vor allem was diesen letzten Punkt angeht, kann ich dir nur empfehlen, besonders jetzt zum neuen Jahr, mein Buch zu lesen. Das ist die Fettverlustfibel, die simple Wissenschaft zum ewigen Fettverlust. Das Ganze kannst du dir kostenlos bestellen auf www.fettverlust.de. Hier findest du ganz klare Anleitungen, wie du deine Ernährung strukturierst, die wissenschaftlichen Hintergründe, um nicht nur Fett zu verlieren, sondern sich auch tatsächlich flexibler, aber auch gesünder zu ernähren und wie du dauerhaft die beste Form deines Lebens erreichst. In diesem Sinne verabschiede ich mich für das Jahr 2022 bei dir. Ich danke dir für deine Treue, für all deine Likes gibt es auf Podcast nicht, aber für all die Minuten, die du mit mir hier verbracht hast, für all die Nachrichten, die mich erreicht haben, für all die Kommentare zu meinem Podcast, für all die Bewertungen auf diesem Podcast und lass mich gerne wissen, ob der Podcast im nächsten Jahr dann nicht doch lieber Fitnessfibel-Athleten-Podcast oder Fettverlustfibel-Podcast heißen sollte. Ich bin gespannt auf deine Meinung und wünsche dir somit ein gutes, fittes, erfolgreiches, anaboles, progressives, fettarmes 2023 und wir hören uns schon ganz bald wieder. In diesem Sinne, ich bin raus für heute, dein Seat, ciao.